So, ich war vorher noch kurz in der Küche und ich habe noch ein bisschen was getrunken, weil ich so einen trockenen Mund hatte. Und ich habe kurz gelunzt, was das so für Kuchen gibt und so. Also echt wunderschön, wunderschön. Und dann dachte ich, wie sehr die Anita meine Predigten mag, dass sie sogar einen Kuchen vorbereitet hat. Ja, ich wollte mir nur einen Scherz erlauben. Ihr wisst alle, es hat eher mit dem Geburtstag zu tun und wir sind sehr dankbar. Es erwartet uns echt leckere Sachen. Ich bin sehr dankbar dafür. Eine vergleichbare Situation war, wo der Steff mich zu einer Wanderung und Schlittenfahren eingeladen hat. Und ja, wir haben uns vorbereitet, die Wanderschuhe mit Imprägnierspray gesprüht. Und es war so, Steff gibt mir den Imprägnierspray. Dann dachte ich, wow, cool, Steff hat was richtig Cooles jetzt. Und da habe ich ausgiebig mehr als genug über meine Schuhe gesprüht. Und dann habe ich dem Steff zurückgegeben und habe gesagt, danke Steff, war eine super Idee. Sagt er, was? Das hat mir die Susanne aus dem Fenster geschmissen. Und ich sagte, oh, hätte ich nur gewusst, ich wäre sparsamer damit umgegangen. Ja, das war echt, also wir haben echt gefeiert. Und es ist halt typisch für uns Menschen, dass es ist auch gut so irgendwie auf eine Art, wenn wir es nicht übertreiben, dass wir viele Sachen auf ich bezogen, ne, beurteilen oder ja, dementsprechend uns auch so verhalten. Wenn wir es übertreiben, aber wird es aber zu einem Problem. Also wenn ich, mir, meins, Kuchen für mich, für meine Predigt, also wenn wir es übertreiben, das ist echt zu einem Problem. Also genau vor einem Monat, ich habe über das Reich Gottes gepredigt und ich habe gemerkt, das ist ein Wahnsinnsthema, man wird nie fertig damit und da gibt es immer wieder neue Sachen zu entdecken und so Feinheiten, was mit dem Reich Gottes zu tun haben. Und also ich möchte heute damit fortfahren und dazu gehört eine kurze Zusammenfassung über das, was ich letztes Mal gepredigt habe. Und warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, ist die Tatsache, dass der Herr Jesus in unsere Welt gekommen ist, nicht nur als Gottes Geschenk für die Welt, sondern als der König des Universums, der für sich die Erde aus der Macht des Finsternis zurückerobert. Denkt nur an den Sündenfall und so weiter. Jesus kam in die Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3,8 und Gottes Reich aufzubauen, und zwar jetzt. Es hat mit der Gegenwart zu tun, es hat auch mit der Zukunft zu tun. Jesus sagt in Matthäus 12, 28, wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und die Betonung liegt auf ist gekommen. Gottes Reich ist da. Dadurch, dass Adam und Eva sich entschieden haben, dem Teufel zu glauben, haben sie die Autorität über die Erde und auch ihre Freiheit durch die Sünde verloren. Johannes 8, 34. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Sehr bald mussten Adam und Eva die Konsequenzen der Sünde in vollem Umfang ertragen. Das war die Trennung von Gott, die hatten keine Gemeinschaft mehr. Gott ist mit ihnen in die Kühle des Morgens begegnet, hat mit denen kommuniziert. Tolle Gemeinschaft war zwischen Gott und die Menschen. Trennung von Gott, Schmerzen, Tod, genetische Entropie. Wir wissen, dass nach dem Sündenfall die Menschen gestorben sind. Aber dennoch gab es die ersten Generationen, die sehr lange gelebt haben. Und das kann man so erklären, dass der erste vollkommene Mensch hat seine Genen weitergegeben an seinen Nachfolger Und deswegen haben die Menschen so lange gelebt, aber dann fing es an, Kopie von der, wurde abgeschwächt. Und es gibt manche Wächter in unseren Genen, die bei der genauen Replikation der Zelle helfen. Aber da ist irgendwas passiert und dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr so richtig. Und wir wissen auch warum. Und da fingen an, die Menschen schwächer, weniger lang zu leben und so weiter. Also dieser genetische Zerfall, was wir heute alle spüren. Wir werden kränker, wir haben Schmerzen, schwächer und so weiter. Gott sei Dank für die medizinische Versorgung, die wir in Deutschland haben. Gott sei Dank. Sie mussten erleben, wie ihr Sohn Kain ihren anderen Sohn Abel getötet hat. Also das war kurz nach dem Sündenfall Tragödie, nach der Tragödie Schmerz nach Schmerz, Tränen nach Tränen. Und was ich so interessant finde, wenn man nach der Bedeutung der Namen schaut, was die zwei Söhne, was diese zwei Namen bedeutet haben, Kain hieß Erwerb oder Gewinn und Abel Hauch Nichtigkeit. Und da habe ich gedacht, Moment mal, der Kain war doch der Böse und der Abel war doch der Gute. Warum heißt Abel Nichtigkeit? Es hat mit dieser Prophezeiung oder mit dem Versprechen Gottes, was er den Menschen gemacht hat, was er der Frau gesagt hat, dein Same wird den Kopf der Schlange zertreten. Also sozusagen, es wird eines Tages von deinem Nachfolger ein Nachkomme kommen, von deinem Samen, also nicht von Adam, was euch aus dieser Gefangenschaft, auf diesem Sündenfall wiederherstellen wird. Und die ersten Menschen, die haben gedacht, wow, Eva ist gerade schwanger geworden, also der Messias kommt bald und dann ist alles wieder gut. Und dann hatten die gesagt, ja, Kain, da muss doch der Messias sein, der bringt alles in Ordnung, so wie Gott es versprochen hat. Aber dann haben die gemerkt, was in Kain steckt, haben gesehen, wie der sich benommen hat und dachten, ja gut, Kain, schon der Name vergeben, das war's, kann man nichts mehr machen, der ist kein Messias. Und wo sie Abel auf die Welt gekommen ist, da haben gesagt, wir haben uns getäuscht, aus unseren Kindern wird kein Messias werden. Und deswegen haben sie dem Abel Hauch Nichtigkeit als Name gegeben. Große Enttäuschung. Aber 4000 Jahre später, da kam der wahre Messias und er hat den Teufel entmachtet, er hat die Sünde, die Macht der Sünde gebrochen und er hat sich als Aufgabe, unsere Herzen für sich zu erwerben und wiederherstellen. Er hat entschieden, dass wir Teil seines Reiches werden dürfen und er mit uns sein Reich weiterbaut. Ich habe das letzte Mal erwähnt, dass Gott nicht an Gebäuden, Kirchen und Organisationen interessiert ist, sondern an Menschen. Er will zuerst im menschlichen Herz regieren und dann macht er sein Reich auf irgendeine Art sichtbar. Kirche, Bewegung, Denomination oder wie auch immer. Das letzte Mal habe ich auch die Betonung auf Gemeinde gelegt und es gab ein Feedback, einer von euch hat gesagt, hey, die Idee hat mir richtig gut gefallen und ich dachte, das muss ich nochmal ansprechen. Und zwar, ich habe so als Gleichnis die Gemeinde Gottes als die Botschaft oder Konsulat Gottes auf Erden gezeigt. In einem Land, wo ein Diktator mit Terror und Unterdrückung unrechtmäßig regiert, wo die Medien vollkommen in der Hand der Diktators sind und zu seinen Zwecken missbraucht werden. Propaganda, Fake News, alles was der Diktator, der Teufel in dieser Welt verbreitet, das ist seine Propaganda, das sind seine Lügen und leider sind sehr viele Menschen, die das glauben. Wo die Einwohner ausgebeutet werden, wo es an Bildung, Zukunftsperspektive und medizinischer Versorgung mangelt, im übertragenen Sinne. Was ist unsere Aufgabe als Botschafter und Mitarbeiter des Reiches Gottes auf Erden? Wir müssen die Menschen richtig informieren. Und wir sagen, das, was so Mainstream, hier und jetzt ist alles. Es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Konsequenzen. Lebe, wie du willst, es gibt keinen Gott und so weiter. Das ist die Propaganda, was verbreitet wird. Aber wir wissen, dass die Wahrheit anders aussieht. Und wir müssen die Menschen aufklären und richtig informieren. Das machen wir durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Lügen durch die Wahrheit entlarven und klar sagen, dass die Tage des Diktators gezählt wird. Und das, was mir so auf einen Klick im Sinn gekommen ist, das sind die Geschwister Scholl. Die haben so eine Arbeit gemacht. Die haben diese Flyer verteilt und haben gesagt, die Tage vom Hitler sind gezählt. Es bricht alles zusammen. Es gibt die Alliierten, die werden Nazi-Deutschland und diese furchtbare Regierung zerstören. Und warum wir sie als Helden nennen heutzutage, ist, weil das, was sie gemacht haben, das war gegen Mainstream, das war unheimlich gefährlich, was die gemacht haben, und die sind auch dafür getötet worden. Und deswegen sind sie Helden. Nach dem Krieg, da gab es viele, die gesagt haben, oh, ich war voll gegen Hitler. Aber während seiner Zeit, der hatte nicht diesen Mut, es zu beweisen und zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Es waren nach dem Krieg viele Helden, die gekommen sind. Aber welche, die den Hitler und sein Regime konfrontiert haben, das waren leider sehr wenige. Und deswegen Respekt, also waren echt tolle Vorbilder, die Geschwister Scholl. Lügen entlarven. Die Tage des Diktators sind gezählt. Der ist schon überwunden durch unseren Herrn Jesus Christus. Menschen zum Mitarbeiten des Reiches ausbilden und Zukunftsperspektive geben. Wir sind die Mitarbeiter des Reiches, eines Reiches, was ewig bestehen wird. Und uns erwartet eine ewige Belohnung. Das ist absolut die schönste und die krasseste, gigantische Perspektive, die wir haben können. Mitarbeiter im Reich Gottes, sein Reich wird ewig bestehen und wir mit unserem Herr auch. Das ist die beste Zukunftsperspektive. Das endet nicht mit dem Tod, es endet nicht mit der Rente, das hört nicht auf. Das ist echt genial. Also das ist eine Zukunftsperspektive. Die Kranken und die verletzten Menschen heilen und versorgen. Das Reich Gottes braucht geistlich gesunde und gut ernährte Mitarbeiter. Wir sollen einfach Schwerpunkt auf Ernährung und auf Wiederherstellung, dass die verletzten Herzen wieder hergestellt werden und alle zusammen wirklich für das Reich Gottes sehr mutig und aktiv werden. Als die Botschafter Gottes sollen wir auch dafür sorgen, dass jeder einen gültigen Pass des Reiches bekommt. Also ich musste früher sehr oft zur der rumänischen Botschaft alle 5 Jahre meinen Pass erneuern. Und das hat eine Menge Geld gekostet und so weiter. Dann habe ich den deutschen Personalausweis, was 16 Euro kostet und 10 Jahre gültig ist, und ich habe meinen Pass ablaufen lassen. Aber das ist eher so, ja, nebensächlich. Aber es gibt diesen Pass des Reiches. Und ich glaube, das verliert nicht an Gültigkeit. Und ich würde ermutigen, dass ihr euch in eure Taschen guckt und greift, und ob ihr das dabei habt. Das ist sehr wichtig. Dieser Pass garantiert uns Reisefreiheit, Schutz und Immunität. Unser König hat sich so geäußert: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und ich nehme meinen König beim Wort. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Falls Sie mal in Probleme verwickelt sind, wenn zum Beispiel unsere Feinde uns Verbrechen inszenieren, um uns einzusperren und uns zum Schweigen zu bringen, haben wir den besten Anwalt und die beste diplomatische Unterstützung. Unser Herr Jesus, er holt uns immer raus aus jeder Zelle. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man diese amerikanischen Krimi anschaut, wie sich die amerikanische Botschaft für ihre Bürger einsetzt und wow, was für Anstrengungen und manchmal Lösegeld und so weiter. Das ist echt fantastisch. Wenn man denkt, dass die Gemeinde Gottes auf Erden so wie eine Botschaft, so wie ein Konsulat ist, ist echt genial. Also ich hoffe, dass eure Fantasie mit euch durchdreht. Ja, weil ich bin echt davon begeistert. Die Vergleiche, die sind genial. Genau. Er holt uns immer raus aus jeder Zelle. Wozu ist es gut, so einen Pass des Reiches zu haben? Für den Ernstfall. Und dann habe ich mich wieder so inspirieren lassen. Oder für eine sekundenschnelle Massenevakuierung durch die himmlische Luftwaffe. Und ihr wisst genau, was ich damit meine, oder? Wenn der Herr sagt, okay, es ist Ernstfall, ich habe entschieden, ich hol euch aus diesem Gebiet, wo es dann krachen wird, ich hole euch raus. Und um klar und deutlich zu sagen, es geht um die Entrückung. Hat jeder von euch so einen Pass? Es ist nicht schwer, diesen Pass zu bekommen. Am Kreuz, durch das Blut des Lammes, durch die Vergebung der Sünde und durch die Regeneration des Heiligen Geistes. Wer zum Staatsbürger wird, bekommt den Pass. Jetzt will ich euch zu einem Zeitpunkt in die vergangene Ewigkeit mitzunehmen. Und es geht um die Offenbarung. Und wir wissen, in der Offenbarung, manchmal die Geschichten und das, was dort geschildert wird, es ist manchmal so wie durcheinander. Aber das ist wieder so kunstvoll zusammengestellt von Gott. Das sind diese Rückblenden. Ja, wir sehen manchmal, ich beziehe mich wieder auf Hollywood, ja, wir sehen eine Explosion, jemand rennt raus und ist in eine Aktion verwickelt, die wir nicht verstehen. Und dann kommt die nächste Szene, wo es drauf steht, 6 Monate früher. Und dann wird die Geschichte so gezeigt, dass wir verstehen, was mit dieser Szene zu tun hat. Und um die Offenbarung zu verstehen, da müssen wir verstehen, wenn es Rückblenden gibt, wenn es Szenen gibt, die mal in der vergangenen Ewigkeit passiert sind und Sachen, die mit der Zukunft oder mit der jetzigen Situation zu tun hat. Und jetzt will ich aus der Offenbarung Kapitel 5, 1 bis 10 lesen. Und es hat etwas mit der Vergangenheit zu tun. Und ich sah in den rechten Desen, der auf dem Throne saß, ein Buch innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegeln zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter die Erde, vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Desen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jede eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. In Klammern. Stadtgebet, Gemeindegebet, Vermittlungsgebet. Und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Heute will ich den Fokus auf das Lamm Gottes legen. Der Apostel Johannes war sehr traurig, dass niemand erfunden wurde, der diese Schriftrolle öffnen, dieses Buch, die Siegel öffnen sollen. Und wir werden auch verstehen, warum. Es hat mit unserer Heilgeschichte zu tun. Weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz, der konnte unsere Geschichte, die Geschichte der erretteten Menschen, möglich machen. Unsere Heilgeschichte konnte stattfinden, weil Jesus würdig war, mit seinem Blut diese Geschichte möglich zu machen. Und meine Frage ist jetzt, hat Jesus Erfolg gehabt? Ja, Amen. Der hat Erfolg gehabt und er hat Erfolg. Der ist auf Erfolgs ausgelegt durch sein Opfer und der hat noch Größeres vor. Wir sind sein Reich. Er baut sein Reich weiter. Und wie er in seinen Gleichnissen klargemacht hat, sein Reich hat auch viel mit Wachstum zu tun. Denke an den Senfkorn und die ganzen anderen Geschichten, an dieser Hefeteig, was ja, in einer sehr kurzen Zeit das Ganze zum Wachsen bringt und so weiter. Lukas Kapitel 10, Vers 3. Also, ich möchte, dass ihr in dem Kopf diesen Bild behält von Jesus als Lamm Gottes, der sich als Opfer gibt, der Verlauf der Geschichte und Bau seines Reiches möglich macht. Und jetzt sagt er uns, geht hin, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und also wie ihr euch vorstellen könnt, die Lämmer, die überleben nicht lange als eigenständige Wesen unter die Wölfe, sondern die werden zerfleischt. Also die werden quasi, diese Lämmer werden geopfert. Und ich glaube, das ist voll die Absicht Gottes, dass wir als Lämmer unter die Wölfe auch eine Opferrolle spielen. Aber nicht diese Opferrolle, wie heute sich die Jugendlichen in der Schule beschimpfen, du Opfer, also du kannst nichts, du bist nichts, sondern Jesus meint was anderes. Ich sende euch wie Lämmer inmitten der Wölfe. Matthäus 16, 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lämmer mitten unter die Wölfe, Selbstverleugnung. Und Galater 5, 24. Welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Also wenn wir uns die drei Bibelstelle anschauen, da kommt unweigerlich diese Idee, Gottes Idee, dass welche, die Christus gehören, den gleichen Weg wie der Christus gehen werden. Sie opfern ihr Leben für Gott und sein Reich. Die, die Christus nachfolgen, müssen sich selbst verleugnen. Aus egozentrischen Personen, die zu viel Spray, Imprägnierspray auf ihren Schuhen sprühen oder die an den Kuchen denken, ist für mich, macht Gott christozentrische Personen. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist mein Zentrum. Christus in mir kommt zum Vorschein und mein Ego wird auf ein Minimum zurückgeschraubt. Und wisst ihr, Christus in mir kann sich sehr gut mit Christus in dir vertragen. Christus in mir verträgt sich wunderbar mit Christus in euch. Und Christus in mir hat dich unheimlich gern. Und Christus in dir hat jeden anderen gern. Und die können sich so wunderbar vertragen. Christus in mir kann sich richtig gut mit Christus in dir vertragen. Aber nicht vergessen, wir bauen gemeinsam Gottes Reich, weil Christus ist alles in allem und die Harmonie, die Zusammenhalt und diesen Zusammenhalt, das bringt die Sachen im Laufen. Das gibt Gottes Reich wirklich Räder unter die Füße. Wir bauen gemeinsam Gottes Reich. Aber mein Egoismus, mein Fleisch, Leidenschaften und Begierden müssen ganz fest am Kreuz genagelt werden sein. So, und ich habe mir jetzt so etwas erlaubt. Ich habe schon vorher probiert, ob ich irgendwelche Schwierigkeiten habe, aber es scheint so zu klappen. Symbolisch will ich mein Ego mit den Leidenschaften und die Begierden am Kreuz nageln. Das sind Instrumentendschungel. So gehört sich. Genau. Ich hoffe, ihr erkennt meine Schrift. Was ich zum Thema Opfer als ein gigantisches Vorbild gefunden habe, das war Mose. Ich möchte aus dem Hebräer Kapitel 11, Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er wählte lieber, mit dem Volke Gottes Ungemacht zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Was für ein Mensch. Statt in Ägypten ein mächtiger Politiker zu werden und mit prominenten Wissenschaftlern und Philosophen über wichtige Themen der Zeit zu debattieren, entscheidet sich Mose lieber mit dem Sklavenvolk mitzuleiden und landet in der Wüste als Hirte bei den Schafen, 40 Jahre lang. Statt die Stimmen von den Philosophen in einem Amphitheater zu hören, irgendwas schön für die Ohren, Ausbildendes, richtig schön, landet er bei den Schafen und was hört er den ganzen Tag? Bäh. Ja, richtig toll. Also, ich hatte in meinen Ferien, als ich 10 Jahre alt war, ich habe meinen Pate besucht, der war ein sehr berühmter Schneider, der war wohlhabend und der hatte nebenbei auch Schafe. Und da hat er gesagt, guck, du kriegst deine Getränke, du kriegst deine Tasche mit Lebensmitteln und da gehst du mit den Schafen. Und ich war in der Stadt groß geworden, bin nur in den Ferien auf dem Land gewesen. Und ich sag's euch, also es scheint pittoresk und richtig, ja, schön zu sein, aber ich bin fast durchgedreht bei den Schafen. Ich habe meinen Verstand fast verloren. Keine Action, gar nichts, bloß diese Schafe, ich musste immer hinterher rennen an eine Bahnlinie entlang, ja, und ich habe mir geschworen, ich dachte, ich drehe durch, es gibt nichts Schlimmeres. Also für Junge, die Action haben wollen, die etwas in ihrem Leben erreichen, bei den Schafen zu sein. Und ich habe mir geschworen, irgendwas mit Technik, Motoren und Industrie zu tun haben, aber nicht mit Landwirtschaft und gar nicht mit den Schafen. Und Gott hat es mir geholfen. H. hat sich für Mose gelohnt, sein Leben für Gott zu opfern. Mose ist bei, also so ein Absturz. So ein Absturz. Aber das war seine Entscheidung. Er wollte mit dem Volk Gottes leiden, als da bei den Ägyptern zu leben. Mit Mose hat Gott Geschichte geschrieben. Ich wünsche es mir für uns auch, dass Gott mit uns Geschichte schreibt. Aber das erfordert ein Opfer, bedingungslos mit Gott zu leben. Ob wir wollen oder nicht, werden wir das Leben von denen, die nach uns kommen werden, beeinflussen. Ob wir wollen oder nicht. Positiv oder negativ. Geschichte schreiben wir sowieso. Aber ich wünsche mir, dass wir eine positive Geschichte schreiben. Eine Geschichte, die Gott gefällt. Wir sind Schlüsselpersonen im Leben mancher Leute und wir wissen es nicht einmal. Keiner lebt für sich allein. Es ist eine Lüge zu glauben, dass wir Entscheidungen nur für uns selbst treffen. Es ist eine Lüge. Niemand lebt für sich allein. Alles, was wir tun, alles, was wir entscheiden, zieht weite Kreise und beeinflusst manche Schicksale. Und Gott helfe uns dabei, richtige Entscheidungen zu treffen, Richtiges zu sagen, Richtiges zu tun. Jünger, sei nicht dumm, lebe dein Leben. Das habe ich ständig gehört von einem Offizier, der mein Vorpaarleiter war, als ich 99 bei der Militärfeuerwehr in Bukarest Wehrdienst geleistet habe. Ein Jahr lang unter Beobachtung. Er wusste, dass ich Christ bin und sah mein Lebensstil als vollkommene Verschwendung meiner Jugend an. Junge, sei nicht dumm, lebe dein Leben. Er selber aber hatte einige Abhängigkeiten und sein Leben und seine Familie waren völlig außer Kontrolle. Er war schon so über 50. Als mein Militärdienst zu Ende war und er ein Jahr lang hat versucht, seine Lebensausschauung mir aufzudrücken, als dieses Jahr vorbei war und wir haben uns verabschiedet, dann hat er mir die Hand gegeben, haben wir uns verabschiedet und hat gesagt, Junge, wenn du in deiner Kirche wieder bist, bitte bete für mich. Habe ich auch gemacht. Ich hoffe, dass es ihm jetzt geistlich gut geht. Es sind schon einige Jahre vergangen. Ich kann nur hoffen, dass er zu Gott gefunden hat und dass er jetzt Teil des Reiches ist. Es war so eine Art Geständnis, ich brauche Gott und ich brauche seine Hilfe. Ich habe nicht weise gelebt, obwohl er mich für dumm gehalten hat. Ich soll mein Leben leben. Ich möchte jetzt noch ein Gleichnis erzählen, für uns allen, aber besonders für die Jungen. Bilder tun gut, Gleichnisse tun gut. Jesus hat sie ständig gebraucht. Es war einmal eine glückliche Lokomotive. Da fängt schon das Gleichnis an. Und diese Lokomotive ist immer auf seine Schienen gefahren, feste Route, ging manchmal durch Gebirge, manchmal durch öde Landschaften, was auch immer, hat immer seine Kraft aus der Oberleitung bekommen. Manchmal am Bahnübergänge gingen die Schranken zu, die Autos mussten alle warten, alles ging sicher, alles ging gut und da ging es jahrelang so. Eines Tages hat die Lokomotive auf die Autos so geschielt und dachte, Mensch, die sind so flink, die können machen, was die wollen. Und die Lokomotive hat manchmal beobachtet, wie manche Autos plötzlich die Richtung geändert haben. Mitten auf der Straße, zack, einmal gewendet, Gas geben und so weiter. Die haben ein Leben, das ist so cool. Und dann hat er auf seine Schiene geschaut und dachte, immer diese Schienen, immer diese Sicherheit, immer die gleiche Route, ich hab's satt. Und er hat sich gedacht, ich will ja auch mal frei werden wie die Autos. Ich will frei werden. Er hat nach Freiheit diese Schienen. Und dann wusste die Lokomotive, dass es irgendwo eine ganz enge Kurve gibt, wo die Lokomotive langsamer fahren sollte. Und dann dachte die, wenn ich in dieser Kurve volle Pulle, voll Gas gebe, dann bin ich endlich mal diese Schienen los. Dann dachte ich, Freiheit, mein Traum geht in Erfüllung. Und dann kam die Strecke und die Lokomotive dachte, es ist meine Chance. Und hat statt langsam zu fahren, weil es eine Kurve war, hat richtig Gas gegeben. Und dann kam und da hat gespürt, wie die ersten Räder durch die Luft drehen. Und da hat sie geschrien, ich bin frei, Freiheit, Freiheit, hat sie geschrien. Und da hat ungefähr diesen Flug 5 Sekunden gedauert, hat es richtig genossen, diese Adrenalin und alles, was diesen Kick, was die hatte. Freiheit, endlich frei. Und dann kam der Absturz. Schlimmste Kloake in einem Sumpf, wo sie langsam nach unten ging. Und da hat sie gemerkt, die Freiheit, die war zu kurz, oder dieses Versprechen nach Freiheit, zu kurzer Genuss. Und jetzt, wo bin ich? Schlimmster Sumpf, wo sie immer tiefer und tiefer gesunken ist. Ich weiß es nicht, wie es euch manchmal geht, wenn ihr euch vergleicht mit anderen, die sich sogenannte Freiheit gönnen. Diese Freiheit außerhalb von Gottes Rahmen führt in die schlimmste Sklaverei der Sünde und hat viele junge Leben gegen die Wand gefahren oder schlimmster Sumpf. Diese Freiheit außerhalb von Gottes Rahmen ist die schlimmste Sklaverei. Die wahre Freiheit ist in Jesus Christus. Johannes 8, 36. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich bin richtig froh und glücklich über unsere Jugendlichen, dass sie diese Freiheit, die in Christus Jesus gewählt haben und nicht auf die sogenannte Freiheit blicken, die zum Verderben führt und ist in der schlimmsten Sklaverei. Seht ihr, der Teufel verspricht euch Freiheit, aber in Wahrheit Gift und schlimmste Sklaverei. Das ist sein Ziel. Und möglich, euch auf die Deadline zu ziehen. Aber wir sind nicht Unwissenheit, was Teufel und seine Pläne angeht, sondern wissen ganz genau, was er will und wir hüten uns davor. Gott, helfe uns. Ihr habt Autorität über die Sünde, Teufel und die Welt. Lasst euch diese Freiheit nicht rauben. Es lohnt sich, für Gott zu leben. Und ganz besonders in dieser Gemeinde, Gott hat Großes mit euch vor. Also immer wieder diese Verheißung mit der Jugend. Und das müssen wir im Blick behalten. Außerdem, ihr seid Gottes Eigentum. Gottes Eigentum muss man mit Respekt und Würde behandeln, untereinander und miteinander. Und das ist auch mein Rat an die Jugendlichen. Mag das Mädel so schön sein wie möglich oder mag der Junge sein noch so schön wie möglich. Ihr müsst denken, das ist Gottes Eigentum. Wenn ihr es falsch behandelt oder zu weit geht, denkt dran, das ist Gottes Eigentum. Gottes Eigentum muss man mit Samthandschuhe anfassen, ja, und in Würde und Ehre. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, welchen ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst angehört? Gottes Eigentum. Das kann ich nur eins sagen, Gottes Eigentum. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlichet Gott mit eurem Leib. Ihr seid teuer erkauft. Was für mich wichtig geworden ist, wo Jesus für mich starb und er mich erkauft hat, es ist nicht so, dass ich Jesus benütze, der hat mich frei erkauft und ich bin neutral. Ich dachte früher so, dass ich neutral bin. Jesus hat mich erkauft, ist für meine Sünden gestorben, toll, aber ich möchte neutral sein. Es geht nicht. Ihr seid teuer erkauft und ihr seid nicht mehr euer Eigentum, ihr seid Gottes Eigentum. Die ganze Geschichte des Christentums konnte stattfinden, weil 12 Männer ihr Leben für Jesus geopfert haben. Ihr merkt immer wieder, es geht um Opfer. Immer Opfer, Opfer, Opfer. Und ich habe dieses Thema gewählt, nicht euch zu quälen, dass ihr euer Leben als Opfer gibt, sondern um die Richtung, die ihr bereits eingeschlagen habt, zu bestätigen. Das macht ihr ja schon. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr das macht. Es tut manchmal weh, ein Opfer, euer Leben für Gott zu opfern. Es ist manchmal schwierig, aber es ist richtig. Und das will auch Gott von uns. Also ich will nicht sagen, opfert euch mehr, sondern ich will sagen, ich bin für euch dankbar, dass ihr diesen Weg gewählt habt und dass ihr das verstanden habt. Das ist, was die Welt nie versteht. Und deswegen konnten sie mit Jesus auch nicht anfangen. Der König, aber was für ein König, der opfert sich. Paulus sagt, es ist Torheit für die Klugen dieser Welt, ein König, der kommt und sein Leben gibt für seine Untertanen. Es muss andersrum sein. Ja? Also deswegen konnten sie mit Jesus nicht viel anfangen und deswegen können manchmal mit eurem Zeugnis nicht viel anfangen, weil sie sagen, ja, seid ihr verrückt? Ein Leben für Gott, was soll das? Aber ich bin dankbar, dass wir dieses Prinzip verstanden haben, das Prinzip vom Opfer. 10, wir wissen mit Sicherheit, dass 10 von den 12 Aposteln wortwörtlich ihr Leben geopfert haben, weil sie für Jesus den Martyrertod erleiden mussten. Tausende Christen unter Kaiser Nero ebenso. Sie haben Gottes Reich gebaut, auf eine Art oder andere. Gottes Reich wird durch Opfer gebaut. Am Kreuz durch das Opfer Jesu sehen wir, wie Gottes Herz ist. Wenn wir unser Leben für sein Reich opfern, sieht Gott, wie unser Herz ist. Am Kreuz durch das Opfer Jesu sehen wir, wie Gottes Herz ist. Wenn wir unser Leben für sein Reich opfern, sieht Gott, wie unser Herz ist. Zum Abschluss möchte ich euch folgenden Vers mit auf den Weg geben. Römer 12, Vers 1. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfer hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Amen.
Ja, Tibi, ganz, ganz herzlichen Dank. Da waren ein paar, finde ich, total geniale